Das war gerade die Sopranistin Anna Prohaska mit der Arie Tornami a Vagheggiar von Georg Friedrich Händel aus der Oper Alcina. Begleitet wurde sie vom Ensemble Arcangelo unter Jonathan Cohen. Und ihre silberne Stimme, das gebe ich sehr gerne zu, die mag ich sehr, diese Beweglichkeit. Und jetzt am Wochenende ist Anna Prohaska live in Berlin zu hören und zu sehen beim Musikfest. Tritt sie auf mit dem Ensemble Modern, Spezialisten für zeitgenössische Musik. Am Sonntag geben sie eine Uraufführung von Francesco Filidei und am Samstagabend, am 2. September, also morgen, singt Anna Prohaska unter anderem drei Gedichte von Stéphane Mallarmé, vertont von Maurice Ravel. Und jetzt, in diesem Moment, sitzt Anna Prohaska im Zug nach Berlin zurück von Proben in Frankfurt mit dem Ensemble Modern und deshalb haben wir vor der Sendung miteinander gesprochen. Ich hatte sie zu Anfang danach gefragt, wie weit sie ihre Ausdruckspalette bei diesen Konzerten ausschöpfen muss.
Also das ist wahrscheinlich ja das Extremste, was man sich so vorstellen kann. Also die Mallarmé-Lieder von Ravel, die teilweise auch Stravinsky und Satie gewidmet wurden und ganz auf symbolistischer Poesie basieren, sind relativ tief geschrieben für ein ganz kammermusikalisches Setting, eine Besetzung von zwei Klarinetten, zwei Flöten und Klavier, was natürlich die optimale Bandbreite für lautmalerische Natur und ja, künstliche Geräusche ermöglichen kann. Und da muss man wirklich auch fast schon so in die Mezzolage hineingreifen. Aber trotzdem muss die Höhe sehr leicht kommen, dass das möglichst ja, transparent und gläsern und Kristallen auch klingt. Also das darf auch jetzt nicht so opernhaft sein. Und dann an dem Sonntag ist das Programm eher höher, also eher für hohen Sopran, Filidei und auch das Stück von George Benjamin selbst, A Mind of Winter, was auf einem Gedicht von Wallace Stevens, einem amerikanischen Poeten, basiert.
George Benjamin ist der Dirigent, zu dem komme ich gleich nochmal. Ich möchte nochmal kurz bei Ravel bleiben. Die drei Gedichte von Stéphane Mallarmé, die er vertont hat, sind, meine ich, 1913 entstanden. Ein Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Ist da was zu erahnen im Text, in der Musik, auf das, was da kommen wird?
Auf keinen Fall. Also ich würde eher sagen, dass es alles noch in so einem fast schon noch im 19. Jahrhundert verhafteten, träumerischen, lautmalerischen Duktus bleibt, obwohl Ravel vor allem im dritten Lied so ein bisschen Richtung Arnold Schönberg vorgreift, Pierrot Lunaire, was in der Zeit auch schon rausgekommen ist. Das heißt, musikalisch gesehen ist es eine Türöffnung in die Moderne hinein, aber hat eigentlich überhaupt nichts von irgendeiner Verarbeitung von Krieg oder von einer kriegerischen Stimmung. Das war, glaube ich, ganz, ganz weit weg in den Köpfen von vielen Künstlern in der Zeit.
Jetzt haben Sie ja schon angedeutet, dass das eine extreme Ausdruckspalette ist, in die Sie da hineinfinden, die Musik verlangt. Wie gelingt Ihnen das?
Ich würde sagen, in dem ersten Lied, was Igor Strawinsky gewidmet ist, es ist sehr leicht, gleich in diese träumerische, kristallklare, transparente Stimmung hineinzukommen, weil es ein unglaubliches Tremolo und Arpeggio-Vorspiel von den Streichern gibt, die einfach extrem, also einen einhüllen in diesen gläsernen Klang. Und da braucht man eigentlich nur die Stimme sozusagen passgenau einsetzen. Und durch dieses Vorspiel bekommt man schon eine Klangvorstellung von dem, wie man selber klingen möchte. Das ist eigentlich ganz toll. Und dann geht es ganz leicht. Und im zweiten Teil des Liedes wird es so ein bisschen fast wagnerianischer. Und Ravel war ja auch wie Debussy und viele andere französische Komponisten von Wagners und dann auch Mahlers Klangsprache sehr beeinflusst. Da geht es doch ein bisschen mehr so in die romantischen Dissonanzen hinein, wo man ein bisschen mehr Saft geben kann sozusagen in der Stimme. Aber dieses gläserne, transparente am Anfang, das ist eindeutig von den Streichern beeinflusst.
George Benjamin, der ist der Dirigent. Sie sind einander gerade in Aix-en-Provence auch begegnet. Wie wissen Sie, wann Sie gut mit einem Dirigenten zusammenarbeiten können? Wann er auch mal Ideen von den Sängerinnen, von der Sängerin zulässt?
Also ganz von vorne herein habe ich das Gefühl gehabt, von George Benjamin auch als Mensch, als Künstler, als Musiker, als Komponist, als Dirigent umarmt worden zu sein, also von seinem ganzen Wesen. Er ist eigentlich ein eher stiller Mensch, der eher leise spricht, einen unglaublich scharfen Witz hat, unglaublich menschlich, freundlich, freundschaftlich ist. Und mit ihm kann man immer sprechen. Also wenn man irgendwie ein Problem hat, hier müsste ich vielleicht nochmal atmen, diesen Ton kann ich vielleicht nicht ganz so lange halten, dafür würde ich diese Phrase in einem Atem singen. Das ist bei seinem Stück alles überhaupt kein Problem gewesen. Das war eben in Aix-en-Provence gerade auch so eine tolle Zeit, dass wir uns 2 Monate lang komplett kennenlernen konnten und davor natürlich schon 2 Jahre in der ganzen Vorbereitung, wo ich bei ihm war in London. Ich habe ihm 2 Stunden lang vorgesungen, verschiedene Kompositionen und Stücke und Epochen, dass er so meine Stimme von nahem kennenlernen konnte und dass wir uns eben auch menschlich, freundschaftlich näher gekommen sind. Das war einfach so ein Geschenk und überträgt sich jetzt natürlich auf diese Tournee und diese Probenphase mit dem fantastischen Ensemble Modern, was ihn auch sehr kennt und was er sehr gut kennt.
Es ging ja auch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Sie haben mal darüber gesprochen, wie bremsend es auch für Sängerinnen, Sänger sein kann, wenn man nur in Anführungsstrichen Ausführende sein darf, wenn man sich ja der Idee jetzt in der Oper komplett des Regisseurs zum Beispiel unterordnen muss. War das denn auch ein Grund, weshalb Sie die Staatsoper Berlin als Ensemblemitglied verlassen haben? Immerhin waren Sie ja 12 Jahre dabei, meine ich.
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin der Staatsoper immer noch wahnsinnig verbunden und habe dort noch so viele Freunde und arbeite ja regelmäßig dort. Also in meinem ersten freien Jahr, wo ich freischaffend war, habe ich dort 5 Produktionen gemacht. Letztes Jahr eine mit Idomeneo, dieses Jahr wieder Violetta Schnee, die Uraufführung, die wir vor 4 Jahren oder mittlerweile 5 Jahren rausgebracht haben. Also es kommt immer wieder mal was und ich bin als Gast dort immer noch anscheinend gerne gesehen und komme da wahnsinnig gerne hin. Das ist einfach mein Zuhause. Es geht einfach teilweise wirklich um die Zeiteinteilung. Ne? Also ich hatte auch teilweise manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht so oft an der Staatsoper sein konnte und meine Ensemblepflichten sozusagen erfüllen konnte, obwohl mir dort der rote Teppich ausgelegt wurde. Aber manchmal denkt man sich, ja, vielleicht ist es besser, man geht freischaffend und kann das dann alles ein bisschen langfristiger und ein bisschen weiter im Voraus dann planen, um auch wirklich genug Zeit für die Staatsoper einzuplanen, was mir natürlich sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Aber ja, also ich muss schon sagen, dass je nach Regisseur, je nach Dirigent oder Dirigentin hat man mehr oder weniger Freiheiten, sich selbst künstlerisch zu verwirklichen. Und ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der sich auch gut einer Hierarchie unterordnen kann. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass einer oder eine das letzte Wort haben muss oder zumindest 2. In der Oper sind es ja immer Dirigent und Regisseur. Aber im Prinzip sind wir ja auch denkende Menschen und erfahrene Künstler und Menschen, die vielleicht auch etwas dazu beizutragen haben. Also so ganz so Mäuschen muss ich jetzt nicht spielen bei den Proben. Also ich glaube, es ist immer ein bisschen ein Geben und Nehmen und ein Oper ist immer ein Gesamtkunstwerk, auch im Sinne von sozusagen der Gruppendynamik und der Kollegialität auch.
Was ich ja auch so spannend finde bei Sängerinnen, bei Sängern, ist, dass ja das Instrument, also die Stimme ja ganz eng verwoben mit einem ist. Also nicht wie beim Klavier, wo man dann ganz grob gesprochen ja Tasten drückt und im Prinzip verändert sich das kaum, ist man ja im Laufe einer Karriere, einer Entwicklung verändert sich die Stimme und man kann dann vielleicht manches nicht mehr singen, aber manches dafür, ist man jetzt dafür reif? Gibt es bei Ihnen auch sowas? Gibt es Rollen? Welche Rollen wären da? Welche vielleicht Projekte, die zur Stimme passen?
Also ich würde sagen, das ist natürlich eine Krux mit der Stimme, ne? Weil als Pianistin könnte man ja mit 18 Jahren eigentlich alles spielen, was in der Weltliteratur geschrieben ist. Also rein theoretisch, ne? Wenn man genug übt und wenn man das Talent hat, etc. etc. Aber es besteht sozusagen keine physische Grenze. Und bei der Stimme ist es genau das Gegenteil. Man muss immer ganz eng an der Stimme entlang die Stimme nimmt einen so an der Hand und führt einen so durch die Karriere durch. Und sobald man irgendwas macht, was die Stimme nicht so gerne hat und das vielleicht ein bisschen zu früh ist oder dass man eine Rolle, die man früher mal super gut singen konnte, die ist dann einfach nicht mehr so in der Tessitur, wie sich die Stimme später entwickelt hat, dann kann es schnell schief gehen und kann man auch einen Misserfolg haben oder so. Und ich glaube, ich war immer eine sehr vorsichtige Sängerin. Viele denken vielleicht zu vorsichtig. Es gibt ja da auch Forscher, die da sozusagen ein bisschen schneller, früher, höher, schneller weiter müssen und so. Und ich komme eben auch aus einer Sängerfamilie. Beide Eltern und mein Bruder sind oder waren Sänger. Und ich kenne natürlich auch die Fallen und die Fallstricke, die dieses eigentlich sehr sensible Organ auch beinhaltet und auch bereit haben, halten kann. Mhm. Und da versuche ich einfach ein bisschen, ja, vorsichtig, aber auch gesund an dieses Repertoire ranzugehen und an diese Entwicklung. Also zum Beispiel, was mir jetzt, glaube ich, sehr gut getan hat, war in der Corona-Zeit hatte ich die Möglichkeit, mit Cecilia Bartoli zusammen die Vitellia zu singen in Monte Carlo und in Salzburg bei den Pfingstfestspielen. Und demnächst werde ich auch als Fiordiligi debütieren. Also ich glaube, das ist
in Mozarts Così fan tutte.
Genau, also eine Entwicklung, wo es jetzt ein bisschen an die saftigeren, etwas dramatischeren Mozart-Partien rangeht. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich jetzt die Susanna und die Pamina jetzt aufgeben möchte. Auf keinen Fall. Das sind auch immer noch Partien, die ich weiter singen möchte.
Jetzt, wir haben über neues Repertoire gesprochen. Das führt mich jetzt auch zurück zum Cantico delle Creature von Francesco Filidei, was Sie am Sonntag beim Musikfest zusammen mit dem Ensemble Modern uraufführen werden. Cantico delle Creature, also der Gesang der Schöpfung oder der Geschöpfe, so
genau.
Würde ich es jetzt mal
sagen. Also wir nennen den Sonnengesang. Das ist sozusagen der Sonnengesang von dem heiligen Franziskus von Assisi. Und interessanterweise ist es das erste Stück Literatur, was auf modernem oder mehr oder weniger modernem Italienisch verfasst wurde. Also lange vor Dante noch. Da gibt es ein paar Latinismen noch in den Endungen. Also das ist nicht Altissimo ist, sondern Altissimu, was natürlich von Altissimus kommt. Und dass man Jocundo statt Giocondo oder so. Also das so ein paar Latinismen sind da einfach noch übrig, was ja auch sehr schön ist, weil daher kommt natürlich auch die Sprache, das Italienische ursprünglich. Und dieser Text vom heiligen Franziskus aus dem 13. Jahrhundert wurde schon von verschiedenen Komponisten vertont, unter anderem von Frau Gubaidullina für Chor, Perkussion und Solocello und jetzt eben für Gesang und also Sopran und großes Orchester. Und das ist unglaublich, ja, also anschmiegsam und schmeichelhaft, sowohl für die Stimme als auch für das Orchester. Es gibt viele modale Klänge, viele Melismen, die ein bisschen an Gregorianik erinnern, sowas von Richtung Hildegard von Bingen oder gregorianische Gesänge und ein bisschen Volksmusik Richtung Sardisch oder Sizilianisch ist auch dabei, was natürlich auch berühmte italienische Komponisten vorher wie Luciano Berio auch verwendet haben.
Da wird also die Herrlichkeit der Schöpfung gefeiert, so hört sich das an.
Genau, also es geht immer um die Brüder und Schwester, also dass sozusagen jedes Element in der Natur ist ein Geschwister, also Bruder Sonne, Schwester Mond, Bruder Wind etc. Natürlich in der, also mit dem Gender, dem jeweiligen Gender von der italienischen Sprache. Ja. Ne? Wir würden wahrscheinlich Schwester Sonne und Bruder Mond sagen, aber in den lateinischen, romanischen Sprachen ist es ja genau umgekehrt. Genau. Und auch eben Schwester Tod, das ist auch nochmal so ein Punkt, dass der Tod am Ende auch fast umarmt wird und auch mit zur Familie gehört, weil der Tod gehört natürlich einfach zum Leben.
Die Sopranistin Anna Prohaska auf RBB Kultur. Am Sonntag, dem 3. September, singt sie die eben besprochene Uraufführung des Cantico delle Creature, den Sonnengesang von Francesco Filidei um 20 Uhr in der Berliner Philharmonie. Zu diesem Konzert gibt es eine Einführung um 19.10 Uhr und es gibt auch noch Karten in allen Kategorien. Anders ist das beim Konzert morgen, Samstag, im Kammermusiksaal um 17 Uhr. Da müssen Sie schon Glück haben und ziemlich schnell sein, wenn Sie hin möchten.